Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode Nummer 25. Es ist die letzte Folge der zweiten Staffel und mein Gast heute ist mein lieber Freund, der Wuppertaler Gitarrist Thorsten Sala. Thorsten und ich kennen uns schon seit etwa 20 Jahren und haben in dieser Zeit sehr viel Musik zusammen gemacht, sehr viel zusammen erlebt und vor allem auch sehr viel gelacht. Das kann man nämlich mit Thorsten besonders gut. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass Thorsten mein absoluter Lieblingsgitarrist in puncto Rockmusik ist. Heutzutage spielt Thorsten vor allem in den Bands von Axel Bosse und Ray Garvey, aber auch darüber hinaus hat er schon sehr viel gute Musik mit seinen eigenen Bands Kindtod, Heyday und Uncle Ho gemacht und hat in diesem Zusammenhang auch eine ganze Menge erlebt. Aufgenommen haben wir dieses Gespräch bereits Ende des letzten Jahres und wir sprechen ausführlich über Thorstens Weg als Gitarrist und Musiker und seine Perspektiven auf das Leben und das Musikerdasein. Wie immer wünschen wir euch viel Spaß beim Hören und ich melde mich am Ende der Sendung wieder. Hallo Thorsten.
Hallo Armin.
Herzlich willkommen zum Talking Spirits Podcast. Ich freue mich tierisch darüber, dass du dir heute die Zeit nimmst für ein lockeres Gespräch.
Ja,
da freue ich mich. Super cool.
Ja.
Sag mal, also wir sind ja jetzt mittlerweile im 9. Monat der Corona-Situation. Oder ist ja eine Situation, die irgendwie für alle Leute schwierig ist und herausfordernd ist, aber für uns Musiker und Künstler und Freiberufliche in einem besonderen Maße. Wie geht es dir heute und wie gehst du mit diesem ganzen Geschehnis um?
Ja, mir geht's gut. es ändert sich aber auch hier und da. Also es hat so Höhen und Tiefen und es ist halt irgendwie komplett neu, so, ne? Also weiß man auch nicht so richtig, wie man damit jetzt umgehen soll. Es ist auch, ja, also man hört, also es ist das, also das riesige Gespräch halt, ne? Es ist für jeden einfach besonders.
Ja.
Man lebt ein bisschen anders, ne? Also Maske und genau in der Musikschule, ne? Da ist da eine Wand jetzt dann zwischen den Schülern, also zwischen mir und den Schülern. Und das ist dann schon ein bisschen anders, aber ich glaube, ich gehe da irgendwie ganz gut mit um. Und manchmal, also vor allen Dingen, weil das jetzt auch wirklich lange schon läuft, denkt man, also dann zieht einen das schon ganz schön runter, also so gefühlsmäßig. Mhm. Weil da ja auch so eine Krankheit, so eine Angst
immer so im Hintergrund
spielt, ne? Ja, genau, also ne, ich persönlich habe jetzt nicht so Angst vor dem Corona.
Ja, aber so,
also
alle.
Aber ja, genau, und es macht ja auch Sinn. Es ist vielleicht übertrieben, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Man muss damit umgehen. So.
Ja, ich glaube, genau, man muss damit umgehen. Und was du ja eben, du hast ja angefangen zu antworten, indem du gesagt hast, es ist anders. Ne? Und es, das heißt ja auch, man muss sich irgendwie selber, ja, irgendwie so eine Struktur schaffen, in der man unter diesen veränderten Voraussetzungen mit allem, was damit zusammenhängt, irgendwie hinkriegt,
ja,
das zu machen, was man irgendwie machen möchte und ja auch, sagen wir mal, mental irgendwie am Start zu bleiben und so viel es geht auch gut drauf zu bleiben. So.
Ja.
Ja, aber das ist doch, also ich freue mich auf jeden Fall zu hören, dass du sagst, dir geht es gut.
Ja.
Das ist doch tief.
Ja, ich glaube, also so wahrscheinlich ist das so als Musiker, weiß ich nicht, sich auf neue Situationen einstellen und es ist auch nicht jeden Tag gleich und so.
Ja.
Das ist ja jetzt auch nicht so richtig neu. sag ich mal. Ne?
Ja.
Und so, ne, so ein bisschen haut mich das jetzt nicht von Socken. So, ne?
Ja, ich habe das auch oft gedacht, ne, als das so losging, ne, mit keine Gigs und dann, was macht man mit Geld, ne, wie kommt man klar?
Ja, genau.
Da habe ich mich irgendwie an so Zeiten erinnert, so aus den Anfängen, wo man wirklich, also wo es halt auch echt schwer war, über die Runden zu kommen, klarzukommen. Und habe echt oft gedacht, Gott sei Dank, kenne ich das schon.
Ja.
Genau wie du auch sagst, also diese, dass man sich einstellen muss auf eine andere Situation, das ist ja auch was, was zu unserem Alltag als Musiker auch gehört, ne? Also auch auf Tour und so ist ja jeden, zum Beispiel ist jeden Tag ein neuer Laden, ein anderer Sound, mal ist das Essen gut, mal ist es nicht so gut, dann hat man vielleicht die Nacht davor nicht so gut, also ne, man kennt das ja.
Ja, genau.
Und ich glaube auch, dass so Leuten wie uns das dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu Pass kommt bei der Bewältigung dieser Situation. Ne? Klar. Ja. Ja.
Ja, nichtsdestotrotz gehen natürlich einige Sachen halt eben nicht. Ne?
Ja.
Also, ne, wenn dann sich, also das waren dann so Probleme, die ich überhaupt nicht begreifen konnte erstmal, ne? Dann will man sich im Proberaum treffen und dann heißt es, ja, aber zu fünft,
nee,
das geht jetzt nicht. Ne? Ja. So.
Ja.
Und oder es gibt Leute, die, keine Ahnung, die haben Eltern, die schon älter, risikomäßig, ne, behaftet sind, dann wollen die das nicht. Und dann denkt man, ja, okay, aber also das, was man gerne machen möchte, das kann man gerade
nicht. Kann man nicht, so nicht richtig, eben, ne? Nicht mal man eben muss ja auf jeden Fall machen, überlegen, ja, ne, wie man das macht. Ja, ja, das ist schon echt eine besondere Situation. Ich würde mal sagen, lass uns mal so ein bisschen so einen Sprung machen in der Zeit, nämlich rückwärts.
Ja. Ein Salto.
Ja, ein Salto, nein, dreifachen. Und zwar, wenn man hier so ein bisschen so an die Anfänge zurückgeht, wie hast du eigentlich mit Musik angefangen?
Ich habe mit Musik angefangen als Bassist.
Nee,
ja,
das wusste ich gar nicht.
Wie, das wusstest du gar nicht?
Ja,
das war so, also in der Schule, ich wollte irgendwie, wollte ich Musik machen, also mit Freunden. Und mein bester Kumpel damals, der wollte Schlagzeug spielen und der hatte einen anderen Freund, der dann auch Kumpel wurde, der hat eine Gitarre geschenkt gekriegt. So, und ja, der wollte auch Gitarre spielen. So, da fehlte dann halt ein Bass für die Art von Musik, die wir da machen wollten. Und ich habe mich breitschlagen lassen, weil eigentlich wollte ich Gitarre spielen.
So. Ach so, das war ja aber schon, also dass du Gitarre spielen wolltest, war schon klar?
Ja, ja, genau. Ja, eben, was heißt klar? Klar war es eben nicht, sondern ich habe als Kind Klavier gespielt und dann habe ich mir auch sogar irgendwann mal ein Keyboard gekauft. Also ganz am Anfang, ne? Und dann weil ich die Tasten bewegen konnte, so, ne? Und dann haben wir versucht, Musik zu machen. Hat nicht so richtig geklappt, aber irgendwie trotzdem war es gut.
Ja.
Proberäume, also Garten, in der Gartenlaube, dann haben wir da Eierkartons, wir haben viel gearbeitet da dran. genau, und das haben wir dann irgendwie versucht und dann habe ich wahrscheinlich ein halbes Jahr, irgendwie Bass gespielt und habe mich da auch mit beschäftigt. Also, das wollte ich dann noch irgendwie machen.
Ja.
So, fand ich irgendwie auch gut. Gitarre schwebt aber immer im Hintergrund. Also, wenn dann wir uns getroffen haben und die Gitarre stand da rum. Oder der hat zum Glück dann irgendwie seine Gitarre, ah nee, jetzt die mit nach Hause schleppen, wir treffen uns eben morgen wieder, lasse ich die mal hier, ne? Und dann war das schon irgendwie so, dass so nach ein paar Wochen, Monaten, konnte ich auf eine Art besser Gitarre spielen als dann der Gitarrist. So, ne? Also wobei das,
ja, klar,
ganz am Anfang, unterstes Level.
So. Frühes Stadium, aber gut, aber da werden ja schon auch Sachen klar.
Ja, ja, genau. Auch und direkt. Außerdem war mir dann auch immer mehr klar, also ne, eigentlich möchtest du Gitarre spielen.
Ja.
So, ne? Genau. Dann war ich aber erstmal ein Jahr weg in Amerika.
Austausch?
Genau, so ein Schüleraustausch.
In der 11?
Ich wahrscheinlich. Glaub, es war 11, ja, wahrscheinlich.
Ist ja, genau. Glaube ich, immer ja. Zumindest in meiner Erinnerung war das
auch. Und das war dann schon auch super, weil eben ich hatte quasi schon angefangen oder wir damals. Ne? Und es war auch immer klar, wenn ich jetzt wiederkomme, dann geht's halt los, dann geht's weiter. So, ne? Und dann bist du endlich geil. Wieder da und dann, genau, dann geht's los. Und ich hatte mir vorgenommen, mir da eine Gitarre zu kaufen, was ich auch gemacht
habe. In Amerika.
In Amerika, genau.
Ja.
Eine Japan-Telecaster.
Ja, aber war gut. Aber es war ja damals noch so, also weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass ja dann, wenn man in Amerika sich ein Instrument gekauft hat, die günstiger waren, als die hier waren.
Ja, das weiß vielleicht. Ich. Also es war keine teure Gitarre, es war ja. Einfach, ich hatte super Glück, weil ja. Ich meine, das war irgendwo im mittleren Westen, in Missouri und relativ nah, also wirklich fußläufig und in Amerika da ging niemand zu Fuß. Ich bin da immer, ja, ich bin immer zu Fuß dann da hingegangen, da gab es so ein kleines Einkaufszentrum und da gab es einen Musikladen, einen Gitarrenladen.
Ja.
Und da habe ich mir dann eine Gitarre gekauft, relativ spät dann. Also, und habe nichts, also ich hatte mir Notizen mitgenommen, Akkorde, aber die Gitarre war ja auch nicht gestimmt. Ich konnte, also es war einfach, ich war total überfordert. Dann hatte ich da eine Gitarre und habe so ein bisschen gedudelt, glaube ich, aber da kam halt nichts bei rum. Aber genau, und dann war
und dann bist du wiedergekommen und dann habt ihr das
Gitarrist, genau.
Ja, ja, cool. Okay, ich meine, die erste Band, in der du so richtig gespielt hast und mit der du auch richtig aktiv warst, war ja Kindtot.
Mein ja, ich.
Also
ja, genau, wo dann irgendwie was ging, sage ich mal.
Genau. So, und jetzt kann ich das ja nur so aus meiner Perspektive erstmal betrachten. Und ihr habt ja ein Album gemacht. Ich meine, dem ging ja natürlich auch was. Da ist ja zuvor ja, davor genau. Was passiert.
Ja.
Aber ich fange jetzt mal beim Album an. Und ihr habt ja ein Album gemacht. Das kam, glaube ich, 1995 raus.
Mhm, ich glaube auch.
Und für mich, also ich habe das ja ein bisschen später wahrgenommen, so 98 vielleicht. Also ich habe es schon wahrgenommen vorher, dass eine Band aus Wuppertal war, die irgendwie ein Album rausgebracht hat und dass da was los war und so. Aber ich habe die Musik eigentlich erst so 3 Jahre später gehört oder so und bin dann aber tierisch drauf abgefahren, so mit einem Schlag. Dann war das so, boah, ey, krass, was ist denn da los und so, wie geil. Und jetzt ist das ja so, dieses Album, also ihr wart ja damals sehr jung.
Ja.
Und das war aber, sagen wir mal, musikalisch und auch textlich und so und auch als Gesamtkonzept oder als Gesamtding war das ja schon unheimlich gut aus meiner Perspektive. Also vor allem eben, wenn man bedenkt, dass da dann 4 Jungs am Start waren, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, ne? Und die jetzt noch nicht so tierisch viel Erfahrung haben. Und wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, wie hast du das so erlebt?
Ja, also ich glaube, als erstes war es eben so das Wichtigste am Tag, so, ne?
Ja.
Und auch das Lustigste.
Das kann ich mir vorstellen.
Und ja, und trotzdem war da so ein Zug dahinter, ne, dass man wollte das machen, so, ne, und wir wollten damals dann auch nicht einfach irgendwie was machen, beziehungsweise, ja doch, wir wollten halt nicht einfach irgendwas machen, sondern es sollte schon so ein Ausrufezeichen irgendwie dahinter sein und auch irgendwie sich selbst nicht zu ernst nehmen und also in allen Richtungen war das so, ne? Genau.
Ja.
Das, ne? Ja. Man hat irgendwie schon richtig Gas gegeben.
Ja, das heißt, also es gab schon, ja, gab schon eine gewisse Energie dahinter, die das dann auch ausgezeichnet hat, ne?
Ja, genau. So. Genau. Und auch gleichzeitig war es natürlich super spannend auch, ne? Weil, ja, weil man das ja auch noch nie so erlebt hat, ne? Also und man, also ich jetzt zum Beispiel war dann immer fasziniert von den anderen in der Band auch,
Ja.
Also wieso, also auf der einen Seite wollte ich jetzt nur Gitarre spielen und wollte da irgendwie Gas geben, auf der anderen Seite dachte ich so, was hat der denn da für einen Text geschrieben? Ne?
Ja.
Was, und krass. Und irgendwie, ja, gib ihm. Ja,
ja, und vor allem muss man ja auch bedenken, ne, also die Texte waren ja auf Deutsch. Und man muss ja auch bedenken, dass zu der Zeit, im Gegensatz zu heute, es ja noch gar nicht so viel deutschsprachige Rockmusik gab.
Mhm.
Also klar gab es ein paar, ich meine gut, jetzt so Sachen wie Udo Lindenberg oder so.
Ja, ja.
Aber das ist ja ein anderer Bereich. Aber da, es war auf jeden Fall zu der Zeit nicht so, dass... Also da haben ja schon die meisten deutschen Bands auch eher auf Englisch gesungen. Ne?
Ja.
Also ihr wart da ja schon auch auf eine gewisse Art auch Vorreiter, möchte ich mal sagen.
Ja, aber das sind ja immer Sachen, die sich dann auch so ergeben. Also
ja.
Der Unkas damals, ich glaube, der hat auf Englisch auch irgendwie scheiße gesungen. Das war dann so. Beziehungsweise, ne, dann kommt eben dazu, dass man auch so ein bisschen die Zeit irgendwie dann auch mitnimmt und auf seine jugendliche Art deutet. Und
ja.
Unkas hat dann halt Gas gegeben mit seinen Texten und ja. Einfach, wie sag ich mal, dass man so ein bisschen auch was unser Auftreten und so anbelangte, das war ja einfach, komm, wir setzen überall einen drauf.
Ja.
So, ne?
Ja, aber das ist ja auch das, was ich meinte mit Energie. Also in so einer Phase des Lebens ist das halt auch so, wo man dann irgendwie das Bedürfnis hat, sich, also sagen wir mal, sich auszudrücken sowieso, aber dann auch das auf eine Art macht, die wo so eine gewisse Spitze auch drin ist.
Ja, ja, und gleichzeitig schafft sich das dann irgendwie auch selbst Energie, weil man macht irgendwas und dann passiert ja auch was mit einem.
Ja, also, auf jeden Fall.
Es gibt wahnsinnige Aufnahmen davon.
Ja. Ja, und ihr habt ja dann auch, nachdem das Album kam ja bei Roadrunner, bei dem holländisch-amerikanischen, heutzutage eines der größeren Metal-Labels.
Mhm.
Und ihr habt ja auch dann ein paar Tourneen gemacht, ne?
Ja.
Habt also gespielt und so. Und dann kam ja irgendwann ein Punkt, wo ihr beschlossen habt, dass es nicht mehr weitergeht, ne, mit der Band, was ich persönlich dann sehr schade fand.
Ja.
Aber dem, also das, wenn man so will, Nachfolgeprojekt von Kind Tot war Heyday.
Mhm.
Und da kam ja, und das war ja auch eine Band, da haben ja von, also hat ja der Theo auch, der bei Kind Tot auch Bass gespielt hat, mitgespielt. Und auch Andy Herr, der zweite Gitarrist von Heyday, der hatte ja in der Zeit vor dem Album auch, glaube ich, bei Kind Tot gespielt. Ne?
Ja, genau.
Oder irgendwie dann in den Anfängen. Ne?
Ja.
Und da hattet ihr ein bisschen eine andere musikalische Ausrichtung. Und das war dann eine Band, wo ein bisschen, also wo dann schon auch mehr ging, sagen wir mal. Und ihr habt ja 2002 ein Album rausgebracht, Wide Awake. Und wart dann zu.
Wann kam das raus?
2002, glaube ich, oder 2001.
Ja,
weiß ich. Bin mir nicht sicher, aber so war
ich glaube, ja.
Das war ja dann eine Band, mit der ihr, also das Album kam ja dann irgendwie bei Virgin raus. Und ihr wart, sagen wir mal, damals gab es ja noch bei MTV Musik zu sehen und bei Viva in Deutschland. Ja. Das heißt, ihr wart da auch am Start, also es gab zwei Clips, die da auch gespielt wurden und ihr habt sehr, sehr viel live gespielt, habt also auch viele große Festivals gespielt und auch Support-Tourneen und auch eigene Tourneen. Ja, und Heyday für mich persönlich ist auch wirklich eine Band, die mich echt, also wirklich im Herzen berührt. Auch, also auch ne, so das Gesamte, die Musik und dann auch der Ingo, wie er gesungen hat und Texte, die er geschrieben hat. Also das Album, meine, das ist ja jetzt fast 20 Jahre her und ich höre es immer noch mir an. Ne? Wie, wenn du dich an die Zeit erinnerst, ihr habt das ja einige Jahre lang auch gemacht.
Ja.
Wie war das dann für dich persönlich?
Ja, das war natürlich auch es war einfach eigentlich eine Weiterentwicklung von dem Band von davor. Ne? Aber nochmal ganz kurz zurück zum Andy zum Beispiel, ne?
Ja.
Und was, wie wichtig man so eine Band dann sieht, wenn man so jung ist und das so machen will, ne?
Ja.
Weil der Andi hatte vorher auch bei Kind Tod gespielt oder davor hieß man auch irgendwie anders.
The Saurians.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, das war, ne, der Andi, mit dem habe ich angefangen, Musik zu machen und ne, wir haben das geliebt, ne, das so zu machen. Ja. Und dann ist man aber so eine Band und dann wurde irgendwann klar, der Andi passt da jetzt nicht rein, der bremst gerade alles. Ne? Mhm. Also das ist jetzt gar nicht richtig oder falsch, aber sondern...
Ne, ja, ihr seid ja fünf. Auch immer noch befreundet.
Genau. Ja, ja, klar. Klar. Und ne, man merkt das dann. Und dann schmeißt man jemanden sogar aus der Band raus. So irgendwie so ernst
so,
nimmt man
so
das.
Weit ist man gegangen. So,
ja, ja, genau. Und das ist irgendwie krass. Und ja. Umso schöner, dass wir danach, weil mit dem Andi, eben, wir haben uns immer noch super verstanden. Und ne, dann war irgendwie klar, komm, wir machen jetzt, wir müssen irgendwie weitermachen. Wir,
ja.
Wir machen jetzt unser nächstes Ding. Ne? Und genau, das waren dann Theo, Andi und ich. Und dann haben wir Leute gesucht. Genau.
Mhm.
Und ja, wir sind da einfach nie von abgewichen, dass da einfach was mehr geht.
Ja, ja.
Und ja.
Ja, und aber als es dann, also als dann wirklich mehr gegangen ist.
Ja, ja, genau.
Also wo dann, weil ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe ja dann darauf gewartet, als das Album rauskam.
Ja.
Und ich muss, es gibt noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die, habe ich glaube ich auch mal erzählt. Ich habe das einzige Mal in meinem Leben, dass ich was geklaut habe, war eine Promo-CD von der Heyday EP.
Ja.
Im Haus der Jugend.
Ja.
Da gibt es ja den Raum, also ja. Haus der Jugend Wuppertal, wo wir alle schon super viele Konzerte gespielt haben. Heutzutage LCB spielen wir auch immer noch ja. viel. Also es ist sozusagen unser Wohnzimmer, wenn man so will, oder mhm. auch eine Art Zuhause
ja. ne,
für viele hier in Wuppertal. Und ich hatte Zugang zu dem Raum, wo Plakate und ja. Promomaterialien, weil ich zu der Zeit da irgendwie auch so Metal-Festivals-Konzerte veranstaltet habe.
Ja.
Und ich war mal in diesem Raum drin und ich sah einen Stapel gebrannte CDs und guckte drauf und dann stand dann, hey, das war die erste EP, die ihr
ja.
aufgenommen habt mit den ja. fünf Songs. Und da war halt gerade keiner. Und ich wusste ja, okay, die Jungs haben eine neue Band, und aber da hat dann noch keiner was gehört. Ne?
Ja.
Also
hast du so
und dann habe ich eine ja. mitgenommen und habe mir gedacht, ich muss das einfach hören. Ich muss es ja. einfach hören. Ich kann,
ja.
So,
ja.
und das war meine.
Das wusste ich noch nicht.
Nee, echt nee, nicht.
Das hast ja, du mir noch nicht erzählt.
Das ist echt die Wahrheit. Ja. Ich hab die einfach mitgenommen und ja. habe mich so gefreut, als ich die eingelegt habe und die ja. Musik gehört habe zum ersten Mal. Das war der ja. Knaller.
Ne? Ja.
So, und nun jetzt komme ich, ich musste das eben erzählen, jetzt komme ja. ich zurück. Also als es dann wirklich so weit war, dass dann auch mehr ging. Also sprich, ich erinnere mich an den ersten, also an den Moment, wo ich zum ersten Mal Could Be Day, Could Be Night auf ja. Viva oder MTV gesehen habe. Und zu der Zeit waren wir ja jetzt noch nicht, weißt du, wir kannten uns da so vom Sehen vielleicht oder noch ja. nicht so. Aber ich habe mich einfach so gefreut, weil ich fand die Musik so geil. Und dann war das auch so schön, sagen wir mal, hier Jungs aus Wuppertal, ne?
Ja.
Die haben das geschafft, dass da der Song ja. auf MTV läuft. Und ja. alles, was da sonst noch mit zusammenhängt. Also, ne, dann eben solche Tourneen zu spielen und ein Album rauszuhauen, was dann wirklich am Start war, auch überall und so. So, und wie war das Gefühl dann? Oder wie hast du das dann erlebt?
Ja, das war ja, also, das war schon irgendwie krass. Also, ich meine, man geht dann diesen Weg und das ist ja auch erstmal ein langer Weg. Das dauert ja, bis man die Leute zusammen hat.
Das kann man sagen.
Und, bis man die Songs irgendwie zusammengebastelt hat. Wobei man ja natürlich auch stetig dran ist. So, ne?
Also, ja.
Wenn man Zeit hat, macht man das. Und dann war das, glaube ich, so ein ähnliches Gefühl hatten wir dann. Ich meine, man muss schon sagen, ne, wenn man dann so eine Platte macht und dann kommen halt Leute aus der Musikbranche ne, und dann wollen die das auch machen, dann geht das halt irgendwie auch so seinen Weg. Also dann fährt man natürlich auf Tour und dann muss man irgendwo spielen, also muss, dann spielt man irgendwo und dann gucken sich Leute das an und ne, da muss man geht man eben den Weg. Ne?
Ja.
Das heißt, das ist so ein bisschen auch normal, dann fühlt es sich natürlich trotzdem gut an, aber so ist das, ne? Aber dann kam halt meine Situation mit Could Be Day, Could Be Night war das, glaube ich. Da sind wir gerade losgefahren und ich glaube irgendwie hinter Bielefeld aufs Klöchen, ne, an der Tankstelle und dann im Sanifair, da hieß es damals noch nicht so, aber
ja, stimmt,
lief dann da Radio und da lief dann der Song.
Ja.
Und das war so krass.
Ja, abgefahren.
Ne? Ja.
Das ich hatte witzigerweise, ja, ich hatte witzigerweise immer dieselbe Situation einmal in meinem Leben. Und zwar bin ich ja in einem Videoclip der Söhne Mannheims zu sehen.
Ja.
Und das war genauso, da war ich auch unterwegs irgendwie und auf der Autobahnraststätte und da läuft da dieses Video.
Ja.
Und ich dachte so, ach so, okay, ja, alles klar, da sind wir.
Ja. Ja, ja, ansonsten, ne, das ist dann schon irgendwie cool. Es passiert aber sonst nichts anderes mit einem, sondern dann steigt man wieder ein, fährt weiter, ne?
Ja, ja.
Genau. Aber ja, das ist natürlich, macht natürlich schon irgendwie Spaß und ist irgendwie ein gutes Gefühl. So. Mhm. Aber ja, gleichzeitig ist man natürlich auch, also man arbeitet ja dann auch gerade und ja, dann ist es ja auch alles andere als komfortabel in so einer Zeit. Also man, ne, hat dann echt ordentlich zu schuften.
Ja, klar. So, ne? Das ist ja so ein Punkt, den auch viele, die nicht, also die diese Perspektive nicht kennen, nicht so sehen. Also, oder ne, viele denken ja, ach, ihr Musiker, ne, ihr habt doch Spaß und so. Natürlich ja, haben wir Spaß bei dem, im besten Fall, wenn ja, man irgendwie das Glück hat, mit den richtigen Leuten zusammen zu sein, hat man natürlich eine Menge Spaß. Arbeit ist eben auch Arbeit und das ist auch anstrengend und das ist auch genau, jeden Tag ist was anderes.
Ja.
Also alles ist anders, aber mal dann, ne, gibt ja, also das ist schon auch eine Situation, auf die muss man, glaube ich, auch richtig Bock haben, damit ja, das funktioniert. Ne?
Ja, ja, genau. Das weiß man am Anfang noch nicht.
Stimmt.
Aber ja, da steigt man schnell dahinter.
Ja, ne? Ja. Ja, und ihr habt ja sogar dann ein zweites Album aufgenommen, oder ich glaube, es gab sogar mehrere Versionen davon, die leider ja, nie veröffentlicht wurde.
Ja, genau.
Und dann war, ne, ging das Kapitel, das ist ja immer so eine Sache, hat ja so eine Zeit,
ja,
in der sie dann läuft und dann aus welchen Gründen auch immer geht, dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay,
ja,
wir haben alles gesagt, was uns möglich war. So, und dann bist du, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das parallel war oder nach Heyday, du bist ja irgendwann bei Uncle Ho dann eingestiegen.
Ja, wie parallel das alles war, weiß das ich
weiß
auch nicht,
ich
mehr.
Ich nicht mehr zu.
Ich war ja, bei Uncle Ho war ich dann erstmal so zweiter Gitarrist,
mhm,
so neben dem Doc.
Ja.
Oder ich war dann auf einer Tour dann mit am Start, genau.
Mhm.
So hat sich das erstmal ergeben.
Genau, und Uncle Ho ist ja, also das ist ja auch eine Wuppertaler Band, die ebenfalls sehr am Start war in dieser Zeit. Ne?
Mhm.
So, und das Krasse bei Uncle Ho ist aber, dass die Band, obwohl sie jetzt nicht mehr so aktiv ist, wie sie das vor, also in dieser Zeit war, dass die ja eigentlich immer noch existiert auch. Ne? Also ihr macht ja, ihr habt ja vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie lange das hat her, das letzte Album, 3 Jahre, 4? Also einige Jahre.
Ist länger, ich glaube. Oder ich glaube, 6 Jahre her. Ist
ja, ja, gut, aber jetzt, also ihr habt ja nochmal ein Album gemacht und ab genau, und zu, und ihr spielt ja auch ab und zu mal einen Gig und so immer wieder. So, und da wäre jetzt meine Frage, was denkst du, oder also, weil das ist ja auch, ne, über so eine lange Zeit auch dann zusammen zu bleiben und nicht zu sagen, so, wir haben jetzt kein, wir, ne, wir, ja, wir haben keinen Bock mehr, lassen es sein. Das ist schon was Besonderes, finde ich, wenn das Leuten gelingt, über so eine lange Zeit so miteinander umzugehen, dass keiner sagt, ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Was meinst du, wodurch ist das möglich oder was zeichnet Uncle Ho in dieser Hinsicht aus?
Naja, ich glaube, das hat natürlich mit mehreren Faktoren zu tun. Also zum einen ist Uncle Ho jetzt nicht mehr das Wichtigste für die 3 Leute, also welche 3 auch immer oder 4,
ja,
was es so gibt. Und das heißt, wenn einer sagt, nee, ich kann jetzt die nächsten 2 Monate nicht, dann ist das so.
Das ist halt cool.
Ist halt auch cool. Und ja, dann hat man wahrscheinlich dazu dann auch noch gelernt, das hat überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwas aufzulösen, weil warum soll man nicht irgendwas später dann wieder machen, was ja irgendwie gut ist, ne?
Ja.
Und genau, also dieses Jahr haben wir uns mit Uncle Ro gar nicht bisher getroffen.
Ja,
ging ja auch irgendwie, war auch schwierig, ne? Und ja, gleichzeitig eben haben alle drei auch ihre eigenen Probleme, Arbeit und alles. Ne? Also man hat ja da auch seinen Lebensweg. Genau. Also so ähnlich ist das eigentlich auch mit Heyday. Mhm. Wobei es da noch weniger zu tun gibt. Aber den Ingo, den sehe ich zum Beispiel auch ab und zu. Mit dem mache ich auch zwischendurch jetzt gerade mal wieder Musik. Und letztendlich, wenn es jetzt ein Konzert geben würde,
dann könnte man
würde das auch machen. Würden wir uns auch treffen, ja, und dann das irgendwie machen.
Ja, aber das bedeutet ja auch, so wie du ja eben auch zu Beginn schon ein bisschen erzählt hast, ne, das heißt ja, dass zwischen euch allen auch eine Freundschaft besteht, ne? Und das ist dann auch so schon ein bezeichnendes Element der Geschichte, ne? Und ich finde aber auch bei Uncle Ro dann auch geil, aus meiner Sicht, also wenn ihr dann was macht, ne, oder wenn ihr dann ist das aber, also dann macht ihr das ja mit demselben Feuer, derselben Leidenschaft und mit derselben Freude, wie auch schon vor, was weiß ich, 20 Jahren. Und das finde ich so schön auch daran. Ne?
Ja, das ist auch. Ne? Das ist auch schön, aber es ist auf eine Art auch irgendwie relativ einfach, weil das gehört irgendwie dazu auch. Ne?
Also, ja, das ist so natürlich. Ne?
Ist auch die Musik, die wir gemacht haben, und die ist halt energiegeladen. So, ne?
Ja,
und dann war es immer auch wichtig, dass man nicht mit einem halben Sack spielt.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und das, warum soll man das dann jetzt irgendwie machen?
Ja.
So, ne? Also.
Ja, ja, ich meine, das ist ja sowieso immer der Punkt, ne?
Ja,
der also schon eine Rolle spielt, egal was man macht. Ne?
Ja.
Jo. Ja, ich meine, aber du als Gitarrist, ne, wenn ich jetzt so, also mir die verschiedenen Sachen auch anhöre, wir haben ja auch zusammen schon viel Musik gemacht und so. Ich finde ja immer, also du hast für mein Empfinden einen sehr, sehr, sehr eigenen Sound. Also ich bilde mir ein, ich würde dich immer raushören unter, wenn du mir jetzt 10 Gitarristen vorspielst und ich weiß nicht, wer spielt, würde ich immer hören, da hat der Thorsten gespielt.
Ja.
Ne, so. Also wie, was bedeutet Sound für dich und wie gehst du damit um? So mit der Tatsache, dass man in dem Moment, in dem du jetzt einen Akkord greifst oder einen Ton spielst oder dass man ja Luft bewegt und dadurch ein Klang entsteht, sozusagen.
Ja, ja, also zum einen mache ich mir da in dem Moment dann darüber keine Gedanken.
Das wäre auch schwierig, wenn man sich dann Gedanken
macht. Ja, genau. ja, das ist irgendwie so ein Ding. Also ich habe nicht dafür gearbeitet, dass ich den eigenen Sound habe, also den nicht bewusst oder keine Ahnung. Also ich wollte Gitarre spielen und manche Sachen haben sich dann in der Musik auch einfach so ergeben, ne, dass man, da spielt man das und dann hat man natürlich, man hat schon so seinen eigenen Geschmack natürlich, ne, der sich da wahrscheinlich dann irgendwie äußert. Dann bin ich auch am Ende des Tages dann doch, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Tüftler dann an meinem Gerätschaften.
Mhm.
Also ich drehe da an den Knöpfen auch, ne? An den ganz kleinen auch, die da versteckt irgendwo drin sind und probiere das aus. Und ja, dann versucht man halt einfach so frei wie möglich zu spielen. Wobei, ja, also ja.
Ja. Ja, klar.
In seinem Bereich.
Ja, ich meine, das ist ja eh immer so. Aber was ich auch mal so dann so spannend finde, wo du gerade sagtest, du drehst auch an den Knöpfen. ich finde ja immer, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, ist es ja auch immer so spannend für einen selber. Also klar, man sitzt ja nicht da und macht sich einen ganzen Tag darüber Gedanken oder hat so ein Bewusstsein, oh, das ist jetzt aber hier mein eigenes Ding oder so. Aber was ich spannend finde, also man ist ja immer auf der Suche auch, ne? So wie du ja auch gesagt hast. Und dann so die Momente, wo man was Neues entdeckt, ne? Wo man irgendwie einen neuen Sound entdeckt oder weiß ich nicht, also wo einem etwas bewusst wird, was man vorher so nicht gehört hat. Bei sich selber, ne?
Ja.
Und das finde ich immer so abgefahren. Irgendwie so.
Ja.
Und das Schöne ist ja auch, je älter man wird, werden ja dann diese Sprünge, die man so machen kann, immer kleiner, habe ich das Gefühl. Aber sie passieren trotzdem immer noch. Also das verfeinert, das ist ja dann so, sagen wir mal, dann je länger man das macht, arbeitet man ja viel mehr an so kleinen Details dann. Also da ist ja, irgendwann hast du ja, steht ja so das große Ganze und dann geht es so um so kleine Sachen. Aber das finde ich auch immer so tierisch abgefahren. Also genau das dann, ne? so an so Kleinigkeiten zu checken und dann was rauszufinden. Oder manchmal geht es mir auch so, sagen wir mal, wenn ich jetzt höre, wie ich heute spiele, ne? Und dann hört man sich manchmal so alte Aufnahmen an. Von vor, sagen wir mal, 10 Jahren oder 20 Jahren. Also dann, manchmal lacht man sich kaputt.
Ja.
Ne? Und ich habe auch teilweise versucht, Sachen nachzuspielen, die ich mal irgendwo gemacht habe.
Ja.
Und das ging gar nicht.
Ja.
Oder man sitzt dann und denkt so, ey, wie habe ich das, was habe ich denn da gemacht? Vor allem, was habe ich mir dabei gedacht überhaupt? Wie bin ich überhaupt da hingekommen? Also, weil man jetzt aus der heutigen Sicht würde man das so nie machen. Ne?
Ja.
Und dann gibt es manchmal so Momente, wo man auch Sachen hört und dann die Hände beim Kopf zusammenschlägt oder auch Sachen hört und denkt, boah, das war aber schon ganz schön cool eigentlich, ne, für so eine Zeit. Naja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, so das Ganze, ne.
Ja.
Finde ich irgendwie.
Ja.
So, und wir aber jetzt damit auch verbunden, ist das, also ist ja bei dir auch so, dass du ein Gitarrist bist, der auf der Bühne auch oder auch im Proberaum, der also schon sehr physisch spielt, sagen wir mal. Das ist ja auch so, da gibt es ja verschiedene Konzepte oder Philosophien. Ne? Es gibt ja Gitarristen oder Musiker, die halt sich überhaupt nicht bewegen und wo dann, und die mit sehr wenig Kraftaufwand, sagen wir mal, spielen und wo dann irgendwie jede Bewegung so millimetermäßig, hat man das Gefühl, ausgemessen ist. Und dann gibt es Leute, die sehr expressiv sind, ne, oder so, und alles, was dazwischen ist. So, und jetzt, ich habe eine Erinnerung auch. Also, ich habe mal irgendwann vor einigen Jahren, weiß nicht, wo das war, in irgendeiner Fernsehsendung war dann irgendwie Ray Garvey, hat einen Song live gespielt. Ja. Und der Song ging los, aber das Licht war quasi aus und wurde dann so langsam eingeblendet. Und dann habt ihr angefangen zu spielen. Und ich habe den Schatten, also ich habe deinen Schatten gesehen und dachte direkt so, ja geil, das ist der Thorsten. weil ich in dem Schatten deine Bewegungen erkannt habe, weißt du? So, und jetzt die Frage dazu ist das etwas, wo du dir viele Gedanken drüber machst? Oder ist das so, dass das einfach so nach dem Gefühl so, also dass du so agierst, wie es sich in dem jeweiligen Moment irgendwie anfühlt?
Ja, genau so ist das.
Ja.
Also das ist witzig, das hat mir meine Mutter auch schon mal gesagt.
Was denn?
Dass die mich also quasi von Weitem erkannt hat.
Ja, sicher.
In irgendeinem Fernsehding. Ja. Und dann gesehen hat, ach ja, guck mal, das ist doch der Thorsten, wie der sich da bewegt.
Ja,
ne? So.
Ja klar.
Ja, aber das ist einfach so.
Ja.
Das weiß ich auch nicht.
Also
gehört für mich einfach so dazu.
Ja.
Komischerweise, also wie das so angefangen hat, also ich weiß, als ich jung war und dann gab es so die ersten Partys, da war Tanzen für mich, ging gar nicht.
Das ist für mich heute noch so.
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Ich stehe dazu.
Aber genau, ist ja auch eben in Ordnung, ne? Das ist halt so. Und aber durch dann zum Beispiel auch Kindtod, wo wir dann auch extrem, also wir haben sozusagen das Tanzen auch oder das sich bewegen beim Musikmachen auch irgendwie komplett durch den Wolf gedreht.
Ad absurdum geführt, wie man so schön sagt.
Und das ist mir aber irgendwie geblieben, also nicht eben das Ad absurdum führen, sondern das sich bewegen dann bei Musik.
Ja. So,
ne? Und das war mir dann wahrscheinlich auch irgendwie wichtig, dass wenn ich dann Musik mache, dass ich mich dazu auch dann bewege.
Ja.
Also das hat Musik natürlich auch irgendwie an sich so, ne? Aber
du bist ja dann trotzdem, sagen wir mal, in dem Moment spielst du ja Gitarre und willst ja auch bestimmte Dinge spielen. Und das geht aber, das geht dann nicht zu Lasten der Präzision oder so bei dir. Und das finde ich so beeindruckend. Sagen wir mal, du bist ja, weißt du, du bewegst
dich
so.
Ja, das ist
dann
wahrscheinlich einfach das jahrelange das so machen.
Ja,
so, und, aber es gibt definitiv dann Dinge, die auch einfach nicht gehen.
Ja.
Und das hat jetzt dann nicht unbedingt auch was mit Tanzen zu tun, sondern oder sich bewegen. Also, wenn es dann so richtig energetisch wird und ich irgendwie will dann schnell sein, da merke ich,
dann ist halt irgendwann Schluss.
Da ist dann so schnell Schluss bei mir und dann gurke ich mich da einfach nur noch durch, was dann auch, auch okay ist.
Aber,
aber das sind dann die Momente, wo das dann technisch irgendwie dann auch nicht mehr so möglich ist.
Ja, klar. Oder das hat ja dann eben auch immer, ne,
das also, was ich dann merke.
Ne? Ja, na klar. Ja. Also ich kenne das selber auch.
Ja.
Man muss dann immer so ausloten, ne, was man will und wie man das dann erreicht. Ne?
Ja.
Du bist ja Autodidakt als Gitarrist und als Musiker. Hat das oder inwiefern hat das deine Art und Weise, Musik zu machen und auch deinen Zugang zur Musik beeinflusst?
Also ganz Autodidakt bin ich auch nicht. Ich habe also schon ein paar Jahre lang Gitarrenunterricht gehabt.
Ja.
Wobei das eben auch ganz witzig war, weil das viel Jazzunterricht war. Also mich hat das interessiert. Außerdem ging es, hatte mich nicht dazu entschieden zu studieren oder nicht oder was, aber das war dann so vielleicht dann möglich oder so, ne?
Ja.
Ich habe aber nie diese Musik gespielt. Deswegen
also Jazz.
Also Jazz, deswegen hat das wahrscheinlich auch im Studium nicht funktioniert.
Ja gut, aber ich habe sie gespielt, hat trotzdem nicht funktioniert.
Aber eben, das ist dann quasi so wie ein komplett anderer Bereich, den man da mal so beackert.
Ja.
Und dann ist man aber, was die eigene Musik angeht, trotzdem auf alleinigem Feld. Also man spielt halt auch Gitarre, so, ne?
Ja.
Aber ist natürlich war für mich irgendwie immer gut, so, ne? Ich glaube, dass ich mache halt selber relativ wenig jetzt eigene Musik, also ich nehme zu Hause relativ wenig auf.
Im Moment.
Im Moment,
ja.
Genau.
Ja.
Ich bin halt auch eher so ein Teamplayer. Ich will das irgendwie im selben Raum mit anderen Leuten irgendwie
machen. Macht ja auch am meisten Spaß. So.
Ja, genau. Und da kann ich das, glaube ich, auch einfach viel besser. So.
Ja.
Aber ich glaube, dass man dann, es passiert halt eher im Kopf. Ne?
Ja.
So, was will man jetzt eigentlich hören? Oder was höre ich gerade, was spiele ich da eigentlich gerade so, ne? Und wohin will ich das lenken, so, ne?
Ja.
Und es ist irgendwie eben nicht schon vorher durchdacht, ne?
Ja.
Und es ist auch egal, wo der Finger jetzt hingeht,
oder wie man jetzt eine Bewegung ausführt.
Wie man eine
oder
Bewegung sowas, ne? Dann, genau. Das ist halt noch nicht so einstudiert. So.
Ja.
Ich glaube, das ist irgendwie.
Und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, ne?
Wahrscheinlich schon, ja.
Weil das ist ja auch wieder, ne? Also es gibt ja so verschiedene. Ich habe ja auch so nach dem Zugang gefragt zur Musik und so. Und ich war, also das ist ja auch jetzt, man muss halt ja alles nicht bewerten. Ich meine, jeder hat so seinen Weg, ne? Und der eine geht dann halt so, der andere so.
Ja.
Aber ich denke immer, ja, manchmal ist es vielleicht auch, jetzt ich, ne, subjektiv denke immer, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht alles so total genau weiß, also bis ins letzte Detail, weil dadurch sich einfach Sachen dann ergeben, so wie du gesagt hast. Das ist dann nicht, vorgeplant oder irgendwie konstruiert, sondern man macht einfach. Und für mich ist es dann immer so, also man hat ja auch immer ein Gefühl dafür, was sich dann irgendwie gut anfühlt. Für einen selber, was sich gut anfühlt zu spielen oder auch mit anderen zusammen.
Ja.
Und das ist dann das, was man irgendwie dann macht. Ne?
Ja.
Und das finde ich, ja, das ist, ach, ich weiß es auch nicht. Also, das sind ja, also, und für mich zum Beispiel war der Zugang auch immer, also wenn ich so an meine Anfänge denke, da habe ich einfach Musik als Kind schon einfach Sachen gehört und das hat mich so, oder eben auch wie, was ich eben erzählt habe, ja, Heyday oder Kindhund, das hat mich so mitgenommen, dass ich irgendwie immer dachte, boah, das löst irgendwie so ein Gefühl in einem aus. Und das ist ja auch so die große Kraft von Musik,
finde ich. Ja, genau.
Ne, irgendwie. Und das war für mich halt auch immer die Basis in Verbindung damit, dass ich mir dann eben Sachen, was ich auch heute noch total gerne mache, einfach Sachen rausgehört habe von Leuten, also eine Platte oder einen Song, der mich wirklich berührt im Herzen.
Ne? Ja.
Das heißt, das emotionale Element spielt da schon auch eine große Rolle.
Ja.
So. Und jetzt ist es ja so, also du hast ja gerade gesagt, du machst im Moment nicht so viel eigene Musik und ne, nimmst halt nicht auf oder so. Und du spielst ja seit geraumer Zeit, also im Gegensatz zu früher, wo du ja, wie wir vorhin erzählt haben, ne, mit eigenen Bands unterwegs warst, spielst du ja jetzt einmal bei Bosse und einmal bei Ray Garvey in den Bands. So, und nun sind das ja zwei, also das eigene Musik machen und eben in einer Band spielen, wo jemand anders derjenige ist, der die Songs schreibt. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Situationen für einen Musiker.
Ja.
Ne? Wie würdest du diesen Unterschied beschreiben?
Wenn ich auf eine Bühne gehe und das spiele, dann also das will ich für mich schon auch dasselbe Gefühl haben für das, was ich da spiele.
Ja.
So. Und ob das jetzt jemand gut findet oder nicht, ist mir dann in
dem Moment erstmal egal.
Ne? So, ne? Ja. Also auf einer Bühne oder ne, wenn man das probt, dann will ich schon in den Song oder ne, in die Musik dann eintauchen und das so spielen, wie ich das jetzt spielen würde. Ne?
Ja.
So, es natürlich auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein bisschen Dienstleister dann da, ne?
Ja,
und,
nee, das meine ich ja mit dem Unterschied, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und das hat halt auch so sein Für und sein Wider. Auf der einen Seite ist man natürlich in der Musik nicht mehr so involviert, ne?
Also im Entstehungsprozess.
Im Entstehungsprozess oder, ne? Ja, genau. Was einem die Freiheit gibt, dass man sich mit viel Quatsch, den man ja auch kannte, also zumindest in diesem Business, ne, in diesen Gefilden, was das Musikmachen angeht, ne, muss man sich, da habe ich einfach nichts mit am Hut. Ich muss auch bei keinem Plattenkrisentreffen oder Plattenfirmenmanagement, hast du nicht gesehen, dabei sein. Und das merke ich natürlich auch. Das ist dann, also da bin ich dann schon auch befreit. So, ne?
Ja, weil man sich wirklich nur auf das Musik, also auf das Spielen, auf das Musizieren konzentrieren kann.
Genau. Und es ist dann, es fehlt einem dann natürlich auch ein bisschen was, ne? Also das eigene Musik machen. Deswegen bin ich auch froh, also gut, mit Uncle O war dieses Jahr jetzt nichts, aber dass das immer auch noch gibt, ne? Oder jetzt mit dem Ingo, ne, oder mit dem Theo treffe ich mich auch ständig und wir machen dies und jenes. Wo war ich stehen geblieben?
Du hast gesagt, dass dir das in diesen Situationen bei Bosse und Ray Garvey manchmal ein bisschen fehlt.
Ja, genau. Das eigene Musik machen, genau. Und da so noch mehr drin involviert zu sein.
Ja.
Auf der anderen Seite versuche ich halt natürlich, also es war zum Beispiel bei der letzten Ray-Platte, da haben wir für die geprobt, da waren halt super wenig Gitarren noch.
Auf dem Album.
Auf dem Album,
ja.
Ne? So, und dann hieß es, jetzt Spiel mal was irgendwie geil ist. Ne? Und ja, da kommt man auch ein bisschen ins Schwitzen, aber gleichzeitig, wenn man dann was gefunden hat, was irgendwie cool ist, dann ist man natürlich auch froh. Ne? Dann hat man irgendwie auch so ein Teil irgendwie dazu geschaffen. Also nicht immer, aber es gab halt so Songs, wo es einfach...
Man auch nicht weiß.
Ja, genau. Ja. Aber genau, da, auf eine Art macht das natürlich auch irgendwie Spaß. Und dann weiß man, okay, jetzt kann man irgendwie ein Jahr lang, anderthalb, zwei, keine Ahnung, auf Tour gehen.
Ja, und das heißt aber im Grunde genommen also, dass für dich das irgendwie so ist, dass du, egal ob du jetzt deine eigene Musik machst oder eben als in Anführungsstrichen Dienstleister für jemand anderen spielst, dass du, also dass deine Herangehensweise die ist, dass du dir die Sachen so, die Musik so zu eigen machst, dass du sie mit demselben Gefühl spielen kannst, als ob du deine eigene Musik spielst.
Genau. Ja. Also ich versuche immer, auf die Musik, auf den Groove, auf also Rhythmus finde ich super wichtig.
Ja.
Und auf die anderen Leute in der Band, dass man da irgendwie gut drauf da einsteigen kann.
Ja.
So, mich darauf zu fokussieren.
Ne? Ja, und das ist ein sehr relevantes.
Ja, genau.
Sehr relevanter, wie sage ich das? Ein sehr relevantes Element der ganzen Sache. Na klar. Und ich meine, jetzt, wir haben ja, also du hast ja jetzt so erzählt, auch von den Anfängen und so. Und das bedeutet ja, du hast das Musikmachen und auch das Musikbusiness und alles, was so damit zusammenhängt, hast du ja in der Zeit noch erlebt, aktiv miterlebt, als es noch kein Internet gab oder als es gerade vielleicht in seinen Anfängen war und auch nicht diese ganzen Entwicklungen, die damit verbunden sind, also Digitalisierung, weil das, also die Art und Weise, wie Musik produziert wird und wie sie auch konsumiert wird, hat sich ja extrem verändert und das ist ja, also aus meiner Sicht, das ist immer so sehr ambivalent. Man hat natürlich viele Vorteile, weil es zum Beispiel mittlerweile recht im Vergleich zu früher recht einfach ist, in seinen eigenen vier Wänden Aufnahmen zu machen, die wirklich gut, also die qualitativ gut sind. Auf der anderen Seite steht dann, sagen wir mal, dass halt sich die wirtschaftliche Situation dahingehend verändert hat, dass man ja mit Plattenverkäufen viel schwieriger Geld verdienen kann und so weiter. Wie siehst du als jemand, der beide Perspektiven kennt, diese ganze Entwicklung, also die Digitalisierung der Musik?
Ja, also wahrscheinlich geschäftlich gesehen ist das echt schwieriger geworden. Am Ende ist es trotzdem also immer noch Musik, was ein wichtiger Teil für alle ist. Also wahrscheinlich ohne, dass die Leute es merken, weil Musik ja auch ständig für alle irgendwie am Start ist.
Verfügbar ist, ne?
Ja. Es ist schon irgendwie wesentlich schwieriger geworden, als Musiker Fuß zu fassen und dazustehen. Wobei ich weiß es nicht, aber also ich kann das ja auch noch nicht mal richtig sagen, ich kriege ja jetzt nicht alle Leute mit, wie die das machen. Ich weiß, mein Sohn zum Beispiel, der hat sich noch nie eine Platte gekauft. Ne?
Ja.
Und ich kann ihm jetzt aber auch nicht, das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Aber ich habe halt noch einen ganz anderen Zugang und natürlich, wenn ich weiß, da kommt von meiner Lieblingsband oder wem auch immer eine Platte raus, dann kaufe ich mir die halt. Ne?
Ja, oder, klar.
Was heißt, da kaufe ich mir die halt, aber ich kaufe mir nicht viele Platten, aber das interessiert mich dann halt. Und zwar auch eben das Gesamtprodukt, ne?
Ja.
Und nicht nur irgendwie ein Song. So. Ja, aber das war ich halt noch nie.
Ja, das ist so ein Ding, finde ich. Also was weil ich meine, ein Album, also da gibt es ja auch wieder verschiedene Ebenen. Also zum einen ist ja in der heutigen Zeit das Album als Gesamtkunstwerk stark in den Hintergrund getreten, weil halt sehr vieles über Singles geht und so weiter. Und das ist die eine Sache. Und dann eben, ob ich mir jetzt was auf Spotify anhöre oder runterlade, ist ja doch ein anderes Erlebnis, als wenn man sich eine Schallplatte zum Beispiel kauft.
Ja, total.
Ne? Und da hat, dann ist dann ist ein geiles Cover und irgendwie ein Textblatt. Also ich fand zum Beispiel immer, ich weiß nicht, also mich hat früher auch immer das unheimlich, also wenn, auch heute noch, wenn ich jetzt eine Musik gehört habe, die mich irgendwie fasziniert hat, dann wollte ich auch immer wissen, ich wollte darüber Bescheid wissen, was sind das für Leute, warum machen die das, warum ist das genauso, wo kommen die her, was bewegt die? Und ich habe in der heutigen Zeit bei jüngeren Leuten oft, nicht immer, aber oft das Gefühl, dass eben, also klar, die hören auch Musik und die erfreuen sich auch daran und so, aber dieses Interesse an den Hintergründen oder so, Interesse daran, wirklich in die Tiefe zu gehen, ist, ja, gibt natürlich auch immer noch Leute, bei denen das vorhanden ist, aber in der breiten Masse sehe ich das nicht mehr. Und das ist etwas, was ich so schade finde, irgendwie ein bisschen. Ne?
Ja, bestimmt. Das ist ein bisschen schade.
Ja, aber das, klar, das
ist wie es ist. Ne? Ja, ja, ich habe immer so das Gefühl, ich meine, ich glaube, die Plattenfirmen haben früher richtig Kohle verdient. Ne? Und auch, es war auch noch zu unserer Zeit so. Mhm. Gleichzeitig waren einige Platten auch einfach nur ein Ausgabengeschäft.
Ja, Abschreibungsobjekt.
Was natürlich auch totaler Bullshit ist, aber gleichzeitig, wenn dann jetzt halt alles plötzlich auf Spotify ist, dann gehen die Plattenfirmen her und wollen alles auf Spotify haben. Das heißt, zieht sich alles selber an. So, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, irgendwann, ob das vielleicht dann die nächste Generation dann auch wieder Bock hat, irgendwie tiefer zu gehen.
Ja.
Und nicht nur
besudeln
lassen.
Kann sein. Ahnung. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder mal so Nachrichten, dass zum Beispiel, ich meine, CD-Verkäufe gehen zurück, aber es wird ja unheimlich viel Vinyl wieder produziert, ne? Weltweit. Und es wird viel Vinyl verkauft und so. Und das ist also schon nochmal eine Tendenz. Ich meine, gut, da denkt er ein bisschen auch von den Musikrichtungen vielleicht ab, ne?
Ja.
Es gibt welche, wo Vinyl sehr dazugehört und sehr viel gekauft wird, andere nicht. Naja, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, es ist schon eine spannende Frage, so wie sich das alles entwickelt. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, also ich sage das so von meiner Warte aus, ich glaube, es wird trotz allem, also trotz dieser ganzen Digitalisierung und auch trotz Corona, sage ich jetzt einfach mal, es wird immer Musik geben.
Ja.
Es wird immer Leute geben, die einfach genau dieses Gefühl haben, was wir halt hatten mit 15, 12, 13, 16, dass man irgendwie ein Instrument in die Hand nimmt, einen Ton spielt und ein Gefühl hat, was man sonst nirgendwo erlebt.
Ja.
Ja, so. Wir haben ja jetzt viel gesprochen über die Vergangenheit, über die Gegenwart. Ne? Und wenn du jetzt versuchen würdest, also es ist ja immer super schwierig, so über die Zukunft nachzudenken oder sich sie vorzustellen, weil man ja sowieso nicht weiß, was passiert. Aber gibt es bestimmte Dinge, Wünsche, Träume, Ideen, die du persönlich gerne in der Zukunft verwirklichen möchtest für dich?
Ja, also erstmal möchte ich auch immer noch ein besserer Gitarrist werden.
Yeah.
Einfach, ja, es ist
ja
wirklich. Und da möchte ich natürlich wieder live spielen. Also genau. Und ja, wieder mehr eigene Musik machen.
Ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich mir auch vorgenommen hatte, dich zu fragen. Also ob das ein Thema ist, was für dich nochmal vielleicht in den Fokus kommt.
Bestimmt. So, ich habe jetzt keinen Plan oder irgendwas, also das nicht, aber da denkt man ab und zu halt schon irgendwie natürlich mal dran.
Mhm.
Also zum Beispiel eine ganz spannende Frage, die ich mir selber noch nicht oft gestellt habe, aber schon mal gestellt habe, wenn ich mein eigenes Album aufnehmen würde.
Solo-Album.
Sozusagen. Was wäre das eigentlich? Weißt du?
Ja.
Und ich habe da noch keine Antwort zu gefunden, aber das finde ich zumindest
spannend.
Das ist für mich irgendwie spannend.
Ja, klar. Ja, weil, also sagen wir mal, bei mir, es hat auch, also dieses Thema, denke auch, dass ich mal vielleicht irgendwann mal so was mache, so ein Projekt.
Man ist noch so verhaftet im Kopf, dass zum Beispiel Gesang da sein muss. Oder wenn da jetzt kein Gesang ist und das ein Instrumentalalbum ist, was wäre denn daran jetzt spannend? Oder so,
ja,
ne? Und man fragt sich, ja gut, am Ende ist es auch nur Musik, ne? Aber gibt's da was? Also das finde ich tatsächlich irgendwie spannend.
Kann man auf dem Weg was sagen, was man noch nicht gesagt hat? Ne?
So ja, so ungefähr. Oder traue ich mich das?
Ja. Ja, also, ja klar.
Da gehört ja auch was dazu. Sag ich mal, die eigene Songs dann zu kreieren und das so zu machen. Bin ich das überhaupt, weißt du?
Ja.
Oder bin ich halt Teamplayer und
mach halt
mit anderen
eine Band, mit anderen Leuten, genau, mal, dann schreiben wir zusammen. Ja, klar. Ja, das heißt aber, also es gibt auf jeden Fall, also du hast schon auch Ideen noch und auch Bock, so auch wieder eigene Sachen zu machen. Auch ob jetzt mit anderen oder
ja, genau. Eine.
Ja, das finde ich sehr schön, da freue ich mich auch drauf zu hören in den nächsten Jahren, was da so noch kommt.
Ich bin auch gespannt.
Ja, cool. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, wir nähern uns dem Ende dieses schönen Gesprächs für heute. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern zum Abschluss mitteilen möchtest?
Ja. Hört diesen oder die anderen Podcasts vom Armin.
Ja.
Ein paar habe ich auch gehört. Ich fand zum Beispiel den von Björn auch super.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Björn Krüger.
Weil ich dann wenigstens, also wir haben uns lange nicht getroffen. Und da konnte ich mal so erfahren, was der da alles so macht.
Ja, der Björn macht auch ein Soloalbum, hat er gesagt.
Ja, das habe ich auch gehört.
Björn hat gesagt, er wünscht sich zu seinem 50. Soloalbum rauszubringen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, das lassen wir dann in der Sendung drin, damit du auch,
ach so,
damit es Zeugen gibt und du daran festgenagelt
bist. Das habe ich nicht gesagt.
Ich sage es, damit du daran festgenagelt bist, das auch wirklich umzusetzen. Ja. Weil das wäre auf jeden Fall auch ein Album, was ich unheimlich gerne hören will. Björn Krüger Soloalbum. Ja, Thorsten, vielen lieben Dank. Ich fand, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr schönes Gespräch. Freue mich, dass du heute zu Gast warst und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und noch sehr, sehr viele Jahre so geil Gitarre spielst, wie du das die letzten Jahrzehnte bereits getan hast.
Ja, danke. Ich probier's.
Yeah. Alrighty.
Gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Talking Spirits Podcast Nummer 25 mit Armin Alic und Thorsten Sahler. Mit dieser schönen Folge endet die zweite Staffel und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bisherigen Gästen, allen, die mir bisher bei der Realisierung zur Seite gestanden haben und natürlich auch bei allen Zuhörern für ihre Zeit und ihren Support bedanken. Es ist nun fast ein Jahr her, dass der Talking Spirits Podcast an den Start ging und ich bin sehr dankbar für die schönen Gespräche bisher und alles, was ich in dieser Zeit erfahren und auch lernen durfte. Die Show geht, so wie auch nach der ersten Staffel, erst einmal in eine Pause. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann es mit der dritten Staffel weitergeht, aber dass es auf jeden Fall weitergeht, ist schon ganz klar. Bis dahin könnt ihr euch unter www.talkingspiritspodcast.com und überall dort, wo es Podcasts gibt, die bisherigen Folgen anhören Und wie immer freue ich mich natürlich sehr, von euch zu hören. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die Gesamtsituation bis zum Beginn der dritten Staffel so entspannt hat, dass vieles, was in den letzten 15 Monaten nicht möglich war, wieder möglich wird. In diesem Sinne bleibt gesund und gehabt euch wohl. Ciao!